Wir kommen jetzt zur zweiten Schriftstellung und zur Predigt. Dazu bitte ich Ihnen, Ihre Bibeln aufzuschlagen zum zweiten Brief des Apostels Petrus. Die Schriftstellung ist Kapitel 1, Verse 1 bis 15. Und der Predigttext ist Verse 3 und 4. Also 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 15. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran, und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leidenszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Soweit das Wort Gottes. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, da wir heute Morgen direkt mit dem zweiten Petrusbrief beginnen, möchte ich zunächst die geschichtliche Situation beschreiben, in der Petrus sich befand. Er schrieb diesen Brief zwischen den Jahren 60 und 70 nach Christus, vielleicht noch etwas später. Zu dieser Zeit war die große Gefahr für die Gemeinden, denen er schrieb, nicht mehr Verfolgungen, sondern falsche Lehren. Petrus weiß genau, dass er bald sterben soll. Deswegen verwendet er den größten Teil des Briefes, um vor Irrlehrern zu warnen. Diese sagten, dass man eigentlich leben könne, wie man will. Und weil man Fehler am besten bekämpft, indem man Menschen an die Wahrheit bindet, beginnt Petrus seinen Brief, indem er die Christen daran erinnert, wie man ein christliches Leben führt. Diese Erinnerungen sind nicht nur eine gute Verteidigung gegen ihr Lehren, sondern sie sind auch extrem wichtig für Wachstum und Reife im christlichen Glauben. Weil aber seine Leser diese Dinge schon viele Male gehört haben, ist er ganz besonders darauf bedacht, dass sie sehr gut aufpassen. Ich halte es aber für wichtig, euch aufzuwecken, schreibt er mehrmals in seinem Brief. Wenn du nur einen von diesen Keksen nimmst, wirst du bestraft werden. Dann musst du für den Rest des Abends in deinem Zimmer bleiben. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? 10 Minuten nachdem er die Ermahnung seiner Mutter gehört hat, isst der kleine Timmy heimlich 3 Kekse. 10 Minuten später schickt seine Mutter ihn für den Rest des Abends in sein Zimmer. Was war denn sein Problem? Warum hat er nicht gehorcht? Hatte seine Mutter ihn nicht genug informiert? Ganz und gar nicht. Sein Problem war, dass er nicht motiviert war. Die Information, die er hatte, hat ihn nicht motiviert, seiner Mutter zu gehorchen. Wie ist es mit dir? Bist du in geistlichen Dingen motiviert? Bist du immer darauf bedacht, gottgefällig zu leben? Kämpfst du mit all deiner Kraft den guten Kampf des Glaubens? Setzt du allen Eifer daran, in deinem Glauben die Tugend darzureichen, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung und so weiter? Ich denke mir mal, dass du nicht so motiviert bist, wie du sein könntest. Dein Problem ist wohl nicht, dass du nicht weißt, was du tun sollst, sondern dass du es einfach nicht tust. Deswegen kommt in vielen der Briefe im Neuen Testament, wie auch hier im ersten Kapitel, zuerst die Beschreibung von Fakten. Danach kommen erst die Gebote. Deswegen kommt auch im Heidelberger Katechismus der zweite Teil, in dem von unserer Erlösung die Rede ist, vor dem dritten Teil, in dem es um unseren Lebenswandel geht. Petrus weiß, dass wir nicht nur wissen müssen, was von uns erwartet wird, sondern auch wie und warum wir solche Dinge tun sollen. Deswegen gibt er uns in 2. Petrus 1, 3 bis 4 einige gute Motivationen, um nach christlicher Reife zu streben. Und auf die werden wir uns heute Morgen konzentrieren. Wir werden diesen Abschnitt aus dem folgenden Blickwinkel betrachten: die herrlichen Segnungen der Gläubigen. Die herrlichen Segnungen der Gläubigen. Dies sind Segnungen, die uns dazu motivieren, Gottes Aufträge auszuführen. Die erste Segnung, die wir betrachten, die erste Segnung, die wir heute betrachten, ist unsere Berufung. Es steht zwar nicht am Anfang unseres Textes, aber wenn wir es logisch betrachten, kommt es zuerst. Wir sind aus Gnade berufen. Wir sind die, die von Gott die Gabe des Glaubens empfangen haben. Ich denke, dass ihr bestimmt alle wisst, und alle überzeugt seid, dass wir niemals geglaubt hätten und dass wir niemals Gott geliebt hätten, wenn er nicht an unseren Herzen gehandelt hätte. Ohne Gottes erwählende Gnade werden wir in unserem Sünden verharren. Wir würden auch ziellos umherirren und einmal den ewigen Tod erleiden. Wir würden für immer von Gott getrennt sein. Aber er hat uns zu sich gerufen, berufen als sein Eigentum. Das ist eine Segnung, die nur wenige kennen. Hast du jemals darüber nachgedacht? Warum wurde gerade ich erwählt und berufen? Warum ich? Ich habe doch überhaupt nichts getan, wofür ich es verdient habe. Lasst es euch manchmal in Ehrfurcht erstarren, dass Gott euch erwählt und berufen hat, anstatt euch in euren Sünden zu belassen und euch das zu geben, was ihr verdient habt. Wir sind berufen durch Gottes Herrlichkeit und Tugend, wie Petrus es sagt. Aber welche von diesen Tugenden werden in unserer Berufung offenbart? Bedenkt nochmal, dass wir sündig sind, getrennt von einem heiligen Gott, unfähig vor ihm zu bestehen und dass wir nichts als seinen Zorn verdienen. Deshalb ist Gottes Barmherzigkeit und Gnade zu verdanken, dass wir berufen worden sind. Wenn er uns nicht erwählt und berufen hätte, hätte er jeden in seinen Sünden gelassen, dann wäre zwar seine Gerechtigkeit offenbart worden, aber seine Barmherzigkeit nicht. Aber in seinem Erlösungswerk ist seine Barmherzigkeit offenbar geworden. Und wir sind Teilhaber seiner Barmherzigkeit. Der Apostel Paulus stellt fest, dass es Gottes Barmherzigkeit ist, die uns zur Umkehr führt. Seine Barmherzigkeit soll uns auch dazu anspornen, ihn zu lieben. Und das ist genau das, was wir brauchen, weil Liebe und Dankbarkeit uns dazu motivieren, ihm zu gehorchen. Gottes Barmherzigkeit erinnert uns auch daran, was Gott am Kreuz für uns getan hat, als seine Gerechtigkeit und seine Barmherzigkeit zusammentrafen. Christus, unser Retter, nahm unsere gerechte Strafe auf sich, damit Gott uns Barmherzigkeit erweisen konnte. Diese gute Nachricht, an dem wir Teilhabe sind, kann uns eigentlich nur in Ehrfurcht verharren lassen. Wie wunderbar und herrlich ist es, einer von denen zu sein, die Gott zum ewigen Leben berufen hat. Diese erste großartige Segnung soll uns dazu motivieren, der Heiligkeit nachzujagen. Kommen wir nun zur zweiten herrlichen Segnung für die Christen. Es ist die wahre Erkenntnis Gottes. Diese folgt logischerweise auf unsere Berufung. Die wahre Erkenntnis Gottes ist genauso wichtig wie der Glaube und bedeutet sogar fast dasselbe. Sie ist ganz besonders wichtig für Petrus. Petrus betont wieder und wieder die Untrennbarkeit der wahren Erkenntnis Gottes, wenn er gegen die Irrlehrer predigt. Die behaupteten, eine bessere Botschaft zu verkünden. Demgegenüber erwähnt er diese wahren Erkenntnis 5-mal in den ersten 8 Versen. Und es ist auch so wichtig, dass Petrus seinen Brief mit den Worten beschließt: Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Aber was ist denn Erkenntnis? Die wahre Erkenntnis Gottes kommt nur durch Glauben und der Heiligen Schrift. Kein wahrer Glaube keine wahre Erkenntnis. Keine heilige Schrift, keine wahre Erkenntnis. Das ist untrennbar mit unserer Errettung verknüpft. Und es ist so, weil es zu unserem Glauben dazugehören muss. Unser Glaube ist nicht ein schwämmiges Gefühl, sondern gegründet auf einer festen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Der Glaube braucht doch eine Grundlage. Und so möchte ich dich fragen, vertraust du ihm? Glaubst du ihm? Folgst du ihm und vertraust du ganz auf ihn allein? Kennst du ihn so, wie du deinen besten Freund kennst? Wie ich jetzt gerade angedeutet habe, bedeutet das Wort Erkenntnis in der Bibel viel mehr als nur Verstehen. Es beinhaltet auch eine tiefe Beziehung. Heutzutage wird das auch missverstanden und viele denken, dass ein einfaches Verstehen des Evangeliums das gleiche ist wie wahrer Glaube. Euch Kinder in der Gemeinde, frage ich, kennt ihr den Retter so, dass ihr ihn liebt und euch ganz auf ihn verlässt und dass ihr immer versucht, das zu tun, was er von euch erwartet? Habt ihr eine wirkliche Beziehung zu ihm, in der ihr zu ihm betet und sein Wort die Bibel studiert? Diese wahre Erkenntnis, über die Petrus spricht, muss durch Gottes Wort genährt werden. Die Tatsache, dass wir Gott überhaupt erkennen können, sollte Motivierung genug sein. Also, lesen, studieren, beten, kennen. Die wahre Erkenntnis Gottes schützt uns auch vor den listigen Übergriffen Satans, der im Schafspelz kommt und die Kirche mit zerstörerischen Irrlehren überflutet. Petrus wusste das und wollte, dass seine Leser in der wahren Erkenntnis wachsen, indem sie die Bibel lesen. Diese wahre Erkenntnis ist auch untrennbar mit den Gaben und Segnungen verbunden, die wir empfangen. Die Gaben kommen nicht unabhängig vom Geber zu uns. Wir können sie nicht empfangen und genießen, ohne ihre Quelle zu kennen und genießen. Hast du jemals darüber nachgedacht, warum alle diese Gaben ausgerechnet zu dir kommen? Warum bekomme gerade ich so viele Versprechungen und Segnungen? Du hast sie bekommen, damit du Gott besser kennen, lieben und dienen wirst. Sie sollen dich zum Lieben anspornen. Sie sollen dich an den Geber dieser Gaben erinnern und dich zu ihm ziehen. Wir haben jetzt gesehen, dass die wahre Erkenntnis so eng mit unserem Glauben, mit der Bewahrung vor Bösem und mit den Gaben, die wir bekommen, zusammenhängt. Deshalb frage ich, gibt es überhaupt etwas Wertvolleres? Wir dürfen Gott durch diese wahre Erkenntnis verstehen und mit ihm durchs Leben gehen. Kann es etwas Ausgezeichneteres geben? Aber jetzt möchte ich sagen, was du wertschätzt, darauf lenkst du auch deine Aufmerksamkeit. Wie viel beschäftigst du dich also mit Gottes Wort? Strebst du immer danach, deine Erkenntnis Gottes zu vertiefen? Im zweiten Kapitel der Sprüche von Salomo lesen wir, dass es der Herr ist, der uns Weisheit gibt. Vergiss also niemals, ihn zu bitten, dass er deine Bemühungen segnet und dich sein Wort verstehen lässt. Dieses Kapitel ermutigt uns, tief in seinem Wort zu graben. Es verspricht uns Weisheit, wenn wir nach ihr suchen wie nach Silber und nach ihr forschen wie nach Schätzen. Mit Weisheit und Erkenntnis bekommen wir auch von Einsicht behütet und von Besonnenheit beschirmt, wie es da steht. Was für herrliche Versprechen. Bevor du also anfängst, an den Dingen zu arbeiten, von denen in den Versen 5 bis 7 die Rede ist, bedenke bitte erst einmal, was für ein großes Geschenk es ist, Gott zu kennen. Und lass dich durch deine Dankbarkeit anspornen. Freue dich auch mit mir in dem Wissen, dass wir in Christus Weisheit. Freue dich mit mir in dem Wissen, dass wir in Christus Weisheit und alles andere bekommen haben, was wir brauchen. Wir sind aus Gnade berufen worden. Wir haben die wahre Erkenntnis Gottes. Wir haben auch, und das ist jetzt mein dritter Punkt, Gottes überaus große und kostbare Verheißungen. Es sind Versprechen, die unser Herz weich werden lassen und die unser Herz in Liebe zu unserem Gott brennen lassen müssen. Aber auf welche Versprechen bezieht Petrus sich? Er bezieht sich erstmal auf alle Versprechen, die uns die Bibel gegeben hat. Und ganz besonders auch auf das spezielle Geschenk, das er in Vers 3 erwähnt. Wir haben alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Die vielfachen Versprechen in der Bibel behandeln nicht nur zukünftige Dinge, sondern auch unsere alltägliche Wirklichkeit. Wer zu mich kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Unsere Augen wurden geöffnet. Und wir haben erkannt, was Sünde, Gerechtigkeit und das zukünftige Gericht wirklich ist. Und wir sind zu Jesus gekommen. Wir glauben den Verheißungen des Evangeliums, dass unsere Sünde vergeben sind und wir vor Gott gerechtfertigt sind. Wir leben nicht länger unter Gottes Urteil und vertrauen darauf, wenn er uns sagt, wer an ihm glaubt, wird nicht gerichtet. Wir sind auch neue Geschöpfe in Christus, geschaffen in Jesus Christus, um gute Werke zu tun. Wir sind als Söhne angenommen und werden als solche nicht verstoßen. Wir haben den Heiligen Geist, der uns verspricht, uns in aller Wahrheit zu führen. Und inmitten des geistlichen Kampfes, der um uns herum wütet, und bei allen unseren Problemen haben wir die Verheißung, der Herr ist meine Stärke. In den christlichen Kampf haben wir die Verheißung, dass dieselbe Kraft in uns arbeitet, die auch den Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat. Herrlich. Und wir haben Versprechen nicht nur für das Hier und Jetzt, sondern es gibt eine riesige Zahl von Dingen, die noch vor uns liegen. Eines Tages werde ich meinen Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich werde einen neuen Leib bekommen und es wird keine Schwachheiten oder Schmerzen mehr geben. Ich habe den Kampf gegen meine Sünde ein für alle Male hinter mir gelassen. Ich werde völlig verändert sein, ohne auch nur ein kleines Stück meiner alten Natur. Eines Tages werde ich von allen meinen Bemühungen ausruhen können. Eines Tages wird es kein Leid mehr geben. Alle meine Tränen werden abgetrocknet werden. Denn ich bin überzeugt, schreibt der Apostel Paulus, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Um es nochmal zu sagen, Petrus will uns zu größerem Gehorsam anspornen. Fühlst du dich auch jetzt ein bisschen angespornt? Und dann gibt es in unserem Text dieses spezielle Versprechen, alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Das hört sich aber zu gut an, um wahr zu sein. Es klingt so überwältigend. Alles. Ist das möglich? Es ist aber die göttliche Kraft, die uns dieses Geschenk hat und schenkt. Dieses Wort bedeutet das Gleiche wie der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und erinnert uns gleichzeitig an seine Allmacht. Aber was bedeutet dieses Geschenk und was beinhaltet es? Uns wurde alles gegeben, was wir für unseren Gehorsam benötigen. Wir können es mit einem Bankkonto vergleichen, das von einem Vormund verwaltet wird. Nennen wir es das Glaubenskonto. Auf diesem Konto ist so viel Geld, dass wir es niemals alles ausgeben könnten. Aber wir sind noch nicht so alt, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen würden, wofür wir das Geld ausgeben konnten. Also haben wir einen Vormund, der über unsere Geldgeschäfte wacht. Wenn wir etwas brauchen, können wir einfach hingehen und Geld abheben für alles, was wir brauchen, für unser Leben und unseren gottesfurchtigen Wandel. Schauen wir genau hin. Da steht nicht alles, was wir wollen, sondern alles, was wir brauchen. Deswegen werden unsere Gebeten nicht immer beantwortet. Wir fragen nicht immer gemäß den Willen Gottes. Aber Gott weiß, was wir brauchen, und deshalb habe ich in unserem Beispiel von einem Vormund gesprochen, der darauf Acht gibt, dass wir genau das von unserem Konto bekommen, was wir brauchen. Wir haben einen Glaubenskonto. Wenn wir also um etwas bitten, gemäß den Willen Gottes, werden wir es auf jeden Fall bekommen. Brauche ich zum Beispiel Ausdauer, um schwere Zeiten durchzustehen? Gott wird mir diese Ausdauer geben. Er hat es mir versprochen. Brauche ich Ermutigung und neue Freude angesichts von Schwierigkeiten? Gott wird mir auch das geben. Brauche ich größeren Glauben, um sicher zu sein, dass Gott auf mich aufpasst? Dass er auf mich wirklich aufpasst? Brauche ich größeren Glauben, um zu glauben, dass, wenn ich seinem Willen gehorche, selbst wenn ich dadurch in Anfechtungen gerate, dass ich trotzdem glücklicher bin, als wenn ich nicht gehorche? Brauche ich mehr Geduld? Gott hat mir versprochen, es mir zu geben. Aber wir dürfen uns nicht überraschen lassen. Er wird es mir durch seine eigenen Mittel und Wege geben. Geduld ist etwas, das ich für meinen gottesfürchtigen Wandel brauche. Deswegen wird er es mir geben, wenn ich danach frage. Auch wenn das heißt, dass ich durch viele Prüfungen hindurchgehen muss und viele Fehler machen werde. Dazu kommen viele Erfahrungen, durch die wir lernen werden, wie ohnmächtig wir darin sind, aus eigener Kraft geduldig zu sein. Und wir lernen, wie nötig wir Gottes Hilfe brauchen. Petrus ist sich so sicher, dass wir solche Dinge bekommen, wenn wir nur darum fragen, dass er so schreibt, als wäre es schon geschehen. Gott hat uns alles gegeben, schreibt er. Wir können dasselbe auch sagen über die Tugend, die Selbstbeherrschung, das standhafte Ausharren, die Gottesfurcht, die Brüderliebe und so weiter. Bitte darum und du wirst es bekommen. Uns wurde gegeben und wir empfangen alles, was wir für den Wandel in Gottesfurcht benötigen. Welch ein herrliches Geschenk. Und welch ein riesiger Ansporn ist es für uns, um nach Gottesfurcht zu streben. Der Erfolg ist ja garantiert. Und alles, was wir brauchen, steht uns zur Verfügung. Wir haben jetzt unsere Berufung, unsere wahre Erkenntnis Gottes und die wunderbaren und überaus großen Versprechen betrachtet. Kommen wir nun zum vierten Punkt. Betrachten wir nun die letzte Segnung. Sie begegnet uns auf zwei verschiedene Weisen, wie die zwei Seiten einer Münze. Gottes Natur teilhaftig zu sein und den weltlichen Verderben zu entfliehen. Teilzuhaben der göttlichen Natur, das hört sich für uns etwas seltsam an. Diese Aussage kommt nirgendwo anders im Neuen Testament vor. Aber auch wenn es sich seltsam anhört, hat es die damaligen Leser aufhorchen lassen. Die Worte waren bekannt, vor allen Dingen unter Philosophen. Petrus gebraucht diese Sprache gerade, um seine Gegner anzusprechen. Und er wählte seine Worte sehr sorgfältig. Achtet darauf, dass er beschreibt, dass wir an die göttliche Natur teilhaftig werden, nicht an seinem Wesen. Natur weist auf die Eigenschaften und den Charakter hin, wohingegen Wesen auf die Substanz hindeutet. Die Gegner von Petrus dachten, dass wahre Heiligkeit unmöglich und unnötig wäre. Sie hatten Unrecht. Petrus versichert uns, dass jeder Christ gemacht worden ist, um an Gottes Natur teilzuhaben. Durch seinen Heiligen Geist wohnt er in uns und macht er uns heiliger und heiliger. Gott wollte nicht seine Heiligkeit für sich selbst behalten, sondern er teilt sie mit seinen Erwählten. Was für ein Wunder! Durch dieses dürfen wir auch seine Eigenschaften haben. Und dazu möchte ich euch mal eine Frage stellen. Wenn man eine andere Person kennenlernen möchte, ist nicht das Beste, so zu werden wie die Person? Gott will, dass wir ihn kennenlernen und hilft uns auch dazu, indem er seine Eigenschaften in uns einpflanzt. Wie Gott sein zu dürfen und ihn dadurch verstehen zu dürfen, was für ein Geschenk. Die zweite Seite der vierten Segnung ist, dass wir aus dem Verderben entflohen sind, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Man kann es auch so übersetzen: Wir sind aus dem Verderben herausgerissen worden. Petrus verbindet diesen Gedanken mit dem Teilhaben an der göttlichen Natur. In der antiken Welt spucken verschiedene Konzepte über Verderben, Verfall und Tod umher. Die Sinnlosigkeit des Lebens, die Ziellosigkeit von allen Dingen, war selbst für die größten Denker der damaligen Zeit ein riesiges Problem. Aber Petrus hatte eine Antwort. In Christus verkündigte Petrus, können wir an der göttlichen Natur teilhaben und den Lüsten der Welt entfliehen. Heute ist diese Antwort genauso relevant. Menschen haben alles und doch sie haben nichts. Immer wieder hört man von Selbstmord und Selbsthass. ausufernde Langweile betrifft sogar Christen. Um uns herum beobachtet man, wie nach und nach alles bergab geht. Und die Spitze des Ganzen ist, dass wir in einer gesetzlosen Kultur leben und in der alle Tabus beseitigt werden. Lust ist das Wichtigste. Die Leute fragen nicht danach, ob etwas richtig ist und viel weniger danach, ob es Gott gefällt. Sie fragen nur danach, wie sie sich gut fühlen können. Wie durch und durch verdorben. Wie traurig. Denkt doch mal daran, aus was für ein Finsternis ihr entflohen seid. Achtet auch bitte auf die Gegensätze in unserem Abschnitt. Verderben in der Welt gegenüber Leben und Gottesfurcht. Begierde gegenüber der wahren Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Wir sind herausgerettet aus dem verdorbenen Zustand der Welt und haben eine göttliche Natur empfangen. Wir sind auch befreit werden davon, immer unzufrieden und unglücklich sein zu müssen. Zudem müssen wir nicht mehr immer streiten oder anderen Leuten das antun, was sie unserer Meinung nach verdient haben. Wir sind eins geworden mit Christus und sind der Herrschaft unserer sündigen Begierden gestorben. Unser alter Mensch ist mitgekreuzt worden, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wir sind nicht länger Sklaven der Sünde, sondern Diener der Gerechtigkeit. Wir haben Anteil an Gottes Natur. Welch ein überwältigendes Geschenk. Und welch ein großer Ansporn, unseren Meister zu lieben, ihm zu dienen und gehorchen. Das ist für mich die beeindruckendste Segnung. Ich bin erlöst von einem schmerzvollen und elenden und wertlosen Leben. Und habe einen neuen Sinn bekommen, den ewigen Gott. Wir sind aus Gnade berufen. Wir haben die wahre Erkenntnis Gottes. Wir haben die wunderbaren und überaus großen Versprechen. Und wir werden Gottes Ebenbild gleichgestaltet, als solche, die aus dem Verderben der Welt befreit worden sind. Alle diese herrlichen Segnungen haben wir durch das, was Christus für uns getan hat. Durch dies haben wir sie bekommen. Sie sollen uns an seinem Leben, sein Leiden, sein Gehorsam und seine Schmerzen erinnern. Wenn wir über unsere herrlichen Segnungen nachdenken, lasst uns an Jesus denken, den Urheber und Vollender und die Quelle. Und erinnert euch immer daran, welch ein großer Ansporn diese Segnungen sind. Sie helfen uns weiterzugehen mit all dem, was wir bereits wissen. Wir sollen immer und überall an sie denken. Diese Segnungen sind herrliche Geschenke der Gnade unseres souveränen Herrn. Lasst uns also loben und dienen und preisen und anbeten, heute und jeden Tag, als wenn es unser letzter Tag wäre. Möge Gott uns seine Gnade dazu geben. Amen.